Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Gescheiterte Integration. Wir fragen, was der Hungertod einer nordkoreanischen Familie über das Leben der Flüchtlinge in Südkorea aussagt. Außerdem in eine Welt. Die Taliban, zwei Präsidenten und der US-Abzug. Wir sprechen über die Lage in Afghanistan. Wir blicken nach Mosambik, ein Jahr nach dem Zyklon Idai, und besuchen zum Schluss die Bestatter der Ozeanriesen, Schiffsabwracker in Bangladesch. Nach 2 Jahren der Annäherung liegen die diplomatischen Bemühungen auf der koreanischen Halbinsel erneut auf Eis. Seit 1953 ist Korea in Nord und Süd in 2 konträre politische Systeme geteilt. Mindestens 32.000 Nordkoreaner sind seitdem vor der kommunistischen Diktatur in den kapitalistischen Süden geflohen. Die meisten fliehen über China nach Südkorea und nicht allen gelingt die Integration im Nachbarland. Wie auch einer jungen Mutter, die mit ihrem Sohn verhungert und monatelang unbemerkt in ihrer Wohnung lag. Diese Tragödie hat die Aufmerksamkeit auf die Situation nordkoreanischer Geflüchteter und speziell auf die von Frauen und Alleinerziehenden gerichtet. Katrin Erdmann berichtet für uns aus Seoul.
40대 여성과 6살 아들이 숨진 채 발견됐습니다.
Medienrummel nach dem Tod einer Mit-40erin und ihrem 6 Jahre alten Sohn in einem Mietshaus in Seoul. So wie der öffentlich-rechtliche Fernsehsender KBS versuchen viele herauszufinden, wie die Alleinerziehende Han Sung-oh und ihr Kind 2 Monate unbemerkt in ihrer Wohnung verhungern konnten. Hae Kwang-il demonstriert seitdem regelmäßig für die Rechte von Nordkoreanern. Er ist der Vorsitzende des Komitees für die Demokratisierung Nordkoreas. Sein Büro liegt im Nordosten Seouls. Er kommt als freundlicher, ruhiger Mann daher. Doch der Eindruck täuscht. Auf einer Gedenkveranstaltung für die verhungerte Mutter ist er völlig außer sich, schlägt einem Polizisten ins Gesicht und schneidet sich mit einem Messer den Finger auf, um anschließend das Blut auf einem Plakat mit dem Konterfei von Südkoreas Präsident Moon Jae-in zu verschmieren. Es sei ein bisschen mit ihm durchgegangen, sagt er im Gespräch. Doch man spürt noch immer seine Wut. Südkorea ist ein wohlhabendes Land, in dem selbst Haustiere sehr gut behandelt werden. Und dann stirbt ein Mensch, ein Flüchtling, mitten in der Stadt in seiner Wohnung. Und keiner merkt das über Wochen. Da läuft doch etwas falsch. Ähnlich sieht es Lina Kyung. Sie hat vor 2 Jahren einen Verein für nordkoreanische Alleinerziehende gegründet. Die härteste Zeit kommt für die Mütter, wenn die Kinder in die Schule kommen, weil dann die staatliche Unterstützung wegfällt. Und Hans Sohn sollte eigentlich nächstes Jahr in die Schule kommen. Ich denke, das hat sie sehr unter Druck gesetzt, sagt die Nordkoreanerin. Mehr als 70% aller rund 40.000 Geflüchteten aus Nordkorea sind Frauen. Das Durchschnittsalter liegt um die 30. Die berufliche Qualifikation ist gering. Das zeigt das Statistische Jahrbuch des südkoreanischen Wiedervereinigungsministeriums. Lee Wo-yang ist Professor für Soziologie an der Universität für Nordkorea-Studien. Es sei nicht einfach für Frauen, vor allem dann nicht, wenn sie noch Kinder haben, sagt der Wissenschaftler. Das Problem der Frauen ist, dass sie erst nach China gehen. Dort werden sie verkauft und zu einer Heirat mit einem Chinesen gezwungen oder heiraten freiwillig und bekommen dann Kinder. Diese Kinder werden nicht in Südkorea anerkannt. Und das bedeutet, diese Kinder werden nur bis zum Schuleintritt finanziell unterstützt. 40% der Frauen lassen ihre Kinder möglicherweise deshalb in China zurück. Die verhungerte Nordkoreanerin Han hatte ihr Kind mit in den Süden genommen. Die südkoreanische Regierung sei sich des Problems bewusst und arbeite mit China an einer Lösung. Aber das dauere, sagt der Soziologe. Viel schwieriger sind aus Li Wu-yangs Sicht jedoch die Barrieren im Kopf der Südkoreaner. Sie müssten ihre Vorurteile ablegen. Das Wiedervereinigungsministerium müsste eine Arbeitsgruppe einrichten, die sich mit der Problematik der nordkoreanischen Geflüchteten befasst, damit die Südkoreaner dafür sensibilisiert werden. Doch bisher sträube sich die Regierung dagegen, weil sie fürchte, dies könnte die politische Annäherung an den Norden gefährden.
Die Situation nordkoreanischer Frauen in Südkorea schilderte Katrin Erdmann. Den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Afghanistan wird weiter gestritten. Der amtierende Präsident Ashraf Ghani war Mitte Februar zum Wahlsieger erklärt worden und das ganze 5 Monate nach der Wahl im September wegen Betrugsvorwürfen und technischer Probleme. Sein Rivale Abdullah Abdullah erkennt das Wahlergebnis nicht an und hat sich in dieser Woche ebenfalls zum Präsidenten erklärt in einer eigenen Zeremonie. Nach der Präsidentenwahl 2014 stritten diese beiden Rivalen schon einmal über die Auszählergebnisse der Wahl. Doch dass sich beide zum Präsidenten erklären, ist neu. Ich sprach kurz vor der Sendung mit Thomas Ruttig, Co-Direktor der unabhängigen Forschungsorganisation Afghanistan Analyst Network, und wollte von ihm wissen, ob das innenpolitische Chaos jetzt, da es 2 Präsidenten gibt, noch größer ist als 2014.
Ja, es ist kritischer als im Jahr 2014, weil es ja eine Wiederholung ist und auch zeigt, dass die Lehren aus der damaligen politischen Krise gezogen worden sind. Die beiden selben Kandidaten treten 5 Jahre später wieder gegeneinander an und es herrscht dasselbe Chaos. Nur diesmal einigen sie sich nicht auf einen Kompromiss, der damals lautete Bildung einer nationalen Einheitsregierung, sondern vereinigen sich beide als Präsidenten und wollen beide parallele Regierungen ernennen. Das ist dann schon eine Zuspitzung.
Vor diesem Hintergrund haben die USA trotzdem mit dem Truppenrückzug begonnen, so wie mit den Taliban vereinbart. Sie haben vorher noch gesagt, vor der Unterzeichnung des Abkommens, dass Sie erwarten, dass das Gewaltniveau niedrig bleibt. Wie realistisch ist diese Erwartung?
Ja, das hat vor der Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und den Taliban Ende Februar eine Woche der sogenannten Reduzierung der Gewalt gegeben, die auch funktioniert hat. Die Zahl der kriegsbedingten Zwischenfälle sind um etwa 3/4 zurückgegangen. Das hat sich seither wieder erhöht, aber nicht das Niveau wieder erreicht, das vorher zu beobachten war. Das ist das eine, sodass man also hoffen kann, dass sowohl die Taliban als auch die US- und afghanischen Streitkräfte daran interessiert sind, das relativ niedrig zu halten, um nicht die Chancen auf eine Friedenslösung von vornherein zu zerstören. Und hier kommt halt dieser Zwist zwischen Abdullah und Rani um die Präsidentschaft ins Spiel, weil eine legitime afghanische Regierung müsste jetzt mit den Taliban in Friedensgespräche eintreten. Aber wenn man nicht weiß, welche Regierung legitim ist, wird es schwierig. Allerdings hat die internationale Gemeinschaft Rani anerkannt, indem sie die höherrangigen Vertreter zu dessen Vereidigung geschickt hat.
Glauben Sie nicht, dass der sich dann auch etablieren wird und damit das innenpolitische Chaos reduziert wird?
Er wird sich möglicherweise etablieren, aber die Fragen über die Wahlen und das Wahlergebnis bleiben bestehen und man darf die Stärke der Kräfte, die Abdullah unterstützen, überhaupt nicht unterschätzen. Man muss da schon einiges bieten, um diesen Konflikt wieder zu entschärfen und diese Angebote gibt es bisher nicht. Aus Kabul ist zu hören, dass Rani eine Machtteilung 60-40% angeboten hat und Abdullah sozusagen zum Oberaufseher über die zukünftigen Friedensgespräche machen wollte. Das ist allerdings nur eine symbolische Rolle, denn die Verhandlungen werden konkret von einem Team geführt werden, das Rani ernennt. Und da muss er zeigen, dass er integrativ wirken kann und auch oppositionelle politische Kräfte aufnimmt. Aber die müssen natürlich auch zustimmen. Das ist alles andere als sicher.
Rani hat ja auch den Posten abgeschafft, den Abdullah bisher besetzt hatte. Das klingt ja auch nicht gerade nach versöhnlichen Tönen.
Nein, das ist wahr. Andererseits ist es entsprechend der afghanischen Verfassung. Denn dieses Amt für Abdullah, dieses quasi Ministerpräsidentenamt, das sich Chief Executive nannte, existiert in der afghanischen Verfassung nicht. Und insofern hat sich gar nicht sogar verfassungskonform verhalten. Die beiden wollten ja in ihrer vergangenen Amtszeit, die dann im letzten Jahr offiziell hätte enden müssen, darüber beraten, ob man dieses Amt beibehält oder nicht. Jetzt ist eben die konfrontative Variante eingetreten.
Sie sind ja erst in der letzten Woche aus Afghanistan zurückgekommen. Sie beobachten das Land schon sehr, sehr lange. Wie sicher oder unsicher fühlen Sie sich dort, wenn Sie reisen in Afghanistan, wenn Sie es vergleichen mit dem Jahr 2014 und wenn Sie überlegen, wie Sie sich jetzt gefühlt haben, als Sie dort gereist sind?
Ja, da gibt es zwei oder sogar drei Punkte. Das eine ist, dass sich die Sicherheitssituation in Afghanistan seit 2014 doch erheblich verschärft hat. Die Taliban sind weiter im Vormarsch und auch die Intensität des Krieges hat sich verstärkt. Allerdings gibt es dann immer wieder Spitzen in der Entwicklung der Sicherheitslage. Und die Situation war natürlich 2014 genauso gefährlich, wie sie jetzt ist, innenpolitisch. Denn beide Seiten verfügen natürlich über Zugriff auf bewaffnete Kräfte, sowohl in den regulären bewaffneten Kräften Afghanistans als auch in einer Vielzahl von Milizen, die dort existiert.
Wir befassen uns ja hier sehr, sehr intensiv mit der Corona-Krise, Grenzschließungen und der Überlegung, was sich wo wie ausbreitet. In Afghanistan hat man zugegeben ganz andere Sorgen, aber auch eine Grenze zu China. Was wäre denn, wenn dieses Virus die Menschen, die schon lange durch den Bürgerkrieg und die Taliban geschwächt sind, wenn diese Menschen jetzt auch noch mit diesem Virus konfrontiert würden, auf was für ein Gesundheitssystem können die denn da hoffen?
Ja, es gibt ganz große Sorgen unter den Menschen in Afghanistan, dass sich das auch bei ihnen ausbreitet. Das ist jetzt gar nicht China das große Problem. Das sind 70 Kilometer Grenze ganz oben Hochgebirge. Da kommt kaum jemand drüber und nüber. Das große Problem ist der westliche Nachbar Iran, was ja einer der größten Herde der Corona-Ausbreitung ist. Da gibt es viele tausend Fälle bereits und viele Menschen, die gestorben sind und viele Afghanen und Afghanen arbeiten in Iran, kommen zurück, sind dort Flüchtlinge, werden zum Teil abgeschoben. Und die ersten Fälle, die in Afghanistan positiv diagnostiziert worden sind, 7 sind es, sind alles Menschen, die im Iran gewesen waren vorher.
Wie müssen wir uns denn das Gesundheitssystem bzw. die Versorgungslage in Afghanistan überhaupt vorstellen?
Ja, das Gesundheitssystem Afghanistans ist im Weltvergleich ziemlich schlecht, obwohl es sich in den letzten 18 Jahren deutlich verbessert hat. Aber eine gute gesundheitliche Versorgung gibt es nur in wenigen städtischen Zentren. Und die Zahl der Betten ist auch so niedrig, dass, wenn es zu massenhaften Corona-Ausbrüchen kommen sollte, vermutlich das Gesundheitssystem dort unten überfordert sein wird.
Thomas Rothig war das, Co-Direktor der unabhängigen Forschungsorganisation Afghanistan Analyst Network, über die angespannte Situation in Afghanistan mit zwei Präsidenten bei abziehenden US-Truppen. Der schwere Tropensturm Idai forderte rund 1000 Todesopfer und traf einige der ärmsten Länder Afrikas wie Simbabwe oder Malawi. Mehr als 600 Tote, Hunderttausende Obdachlose und 2 Millionen hungernde Menschen, das war allein die Bilanz in Mosambik nach dieser größten Überschwemmung in Afrika seit mehr als 20 Jahren. Vor einem Jahr traf der Wirbelsturm in der zentral-mosambikanischen Hafenstadt Beira mit Geschwindigkeiten von 195 km/h auf die Küste und hinterließ ein Trümmerfeld. Stefan Ehlert war damals kurz nach dem Zyklon in Beira und hat sich jetzt wieder dort umgesehen.
Kinder spielen Fußball auf einer der wenigen Flächen, die gerade nicht von Wasser oder Müll bedeckt sind. Ihr Viertel, Munyawa, gehört zu den ärmsten der Stadt Beira und steht regelmäßig unter Wasser. Hier gab es nach dem Zyklon Idai vor einem Jahr die ersten Cholerafälle. Seine Hütte sei eingestürzt im Wirbelsturm, sagt der 71-jährige Manuel Mutiso Nyongo. Er habe alles verloren. Das Wasser stand mir bis zum Gürtel, erinnert sich der alte Mann. Und was da alles im Wasser schwamm, darüber redet er lieber nicht. Auch heute wieder stinkt das Viertel nach Exkrementen. Das Hochwasser dringt in die Latrinen ein und schwemmt den Inhalt an die Oberfläche. Wer eine Stadt sturmfest bauen will, der muss auch daran denken, wie er die sanitären Einrichtungen schützt. Die freistehenden Plumpsklos. Die Organisation Johanniter International aus Deutschland hat eine Lösung gefunden, erklärt der Techniker Americo Camichete in Beira. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir die Sockel der Latrinen höher setzen müssen, damit, wenn es regnet, das Wasser nicht die Latrine überflutet und alles rausschwemmt. Der Sockel ist jetzt gut 60 cm hoch, abgerundet und verschließbar. Charlotta, Ort der Erleichterung, nennen die Einheimischen diese Lösung. Die Blechwände der Superklos sehen noch nicht unbedingt so aus, als würden sie einem Orkan standhalten. Aber immerhin, ein Anfang ist gemacht. Technica Resiliente. Das ist ein vielbenutzter Ausdruck derzeit in Mosambik. Stabil bauen. Gesucht sind widerstandsfähige Lösungen für Häuser, Schulen und auch Lehmhütten. Die Architektin Silvia Scholl ist dafür zuständig beim UN-Siedlungsprogramm Habitat. Sie zeigt eines ihrer Pilotprojekte, eine Steinruine ohne Dach, die jetzt mit Geldern der UN saniert wird. Die Konstruktion muss den Stürmen angepasst sein. Die Struktur ist wie in einer Familie. Alles muss zusammenpassen. Wir sprechen von Harmonie. Sprich, die Stärke der Mauern muss der Größe des Daches entsprechen. Verstärkte Säulen, verstärkte Winkel, ein stabiles Fundament, das, so sagt die engagierte Architektin, funktioniere sogar für Lehmhütten. Auch bei 200 Kilometer Windgeschwindigkeit? Hausbesitzer Bile Malesane ist davon überzeugt, obwohl er vor einem Jahr erst miterlebt hat, wie ihm die Bleche vom Dach flogen. Die Stabilität ist jetzt ganz anders, sehr gut, das hält sicher. Die Träger haben wir verschoben. Das Dach würde selbst ein Zyklon wie Idai nicht mehr abreißen können. Der 23-jährige Bile Malesan muss selbst den Bau durchführen, unter Anleitung. Er kann sein Glück gar nicht fassen, dass er das Material umsonst bekommt. Aber weil seine Eltern gestorben sind und er allein 7 jüngere Brüder durchbringen muss, wurde er von seiner Gemeinde für dieses unbürokratische UN-Bauvorhaben vorgeschlagen. Haus der Liebe Gottes hat er sein Zuhause genannt. In wenigen Tagen will er endlich wieder einziehen. Vor allem die Kinder, das haben Untersuchungen ergeben, leben in ständiger Angst vor der nächsten Katastrophe, dem nächsten Zyklon. Umso wichtiger sind stabile Schulbauten. Leuchtend gelbe Mauern, grünes Blechdach. Die Kinder dieser Grundschule in Beira blicken mit einiger Zuversicht in die Zukunft. Denn ihre neuen Klassenräume sollen der Gemeinde beim nächsten Zyklon sogar als sichere Zufluchtsstätte dienen. Jedes Jahr sollen mindestens 300 sturmfeste Klassenzimmer entstehen. Und auch in diesem Fall hat Habitat-Architektin Silvia Scholl das Rezept für resilientes Bauen ersonnen. Diese Schule hält viel mehr aus als die alte. Die Investition am Anfang ist größer, aber dafür müssten wir bei einem weniger stabilen Gebäude viel mehr Geld in Reparaturen stecken. Die Dachsparren, sagt Silvia Scholl, dürfen nie mehr als 2 Meter voneinander entfernt sein. Die Dachbleche werden in engeren Abständen verschraubt als früher. Und außerdem steht das Ganze auf einem Sockel, sodass die Brühe vor der Tür bei Überflutung nicht eindringen kann. Eine solche Schule vermittelt den Kindern möglicherweise sogar ein Gefühl von Sicherheit. Doch längst sind nicht alle Schulen repariert und in den armen Vierteln nächtigen noch immer viele unter Plastiktüten. Die Menschen werden ungeduldig, es häufen sich die Beschwerden.
Ich gehe dann besser, Herr Potschapas.
Was ist mit unserer Kirche? Die hat kein Dach. Was ist mit meinem Haus? Das hat auch kein Dach, fragen sie. Doch die Vereinten Nationen sagen, dass sie Prioritäten setzen müssten. Und der Bürgermeister von Beira, Davis Simango, sagt ganz klar, dass er Privatleuten kein Geld für ihre Dächer geben könne. Und auch das ruft Widerstand hervor, dass einige Stadtteile in Beira komplett umgesiedelt werden müssten, weil sie nicht zu retten seien vor Sturm und Hochwasser.
Nós como gestores deste município temos que salvaguardar os interesses coletivos.
Wir als Manager der Kommune müssen die kollektiven Interessen berücksichtigen. Die Infrastrukturen zum Küstenschutz müssen instand gesetzt, repariert und stabilisiert werden. Und ich bin zuversichtlich, denn es waren schon Investoren in Beira, das ist schon abgemacht. 65 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Für Wellenbrecher, für Betonpalisaden, Fundamente, Deiche, Mangroven. Plus 150 Millionen Euro für neue Hochwasserkanäle, um die Fluten aus der Stadt zu leiten. Bezahlt von Weltbank Deutschland und den Niederlanden. Insgesamt wurde Mosambik mehr als 1 Milliarde Euro an Unterstützung zugesagt. Werden die Versprechen umgesetzt, dann wäre das ein Konjunkturprogramm für die schwächelnde Wirtschaft. Voraussetzung dafür ist aber, dass weitere Katastrophen ausbleiben.
Sturmfestes Bauen in Beira. Stefan Ehlert hat sich ein Jahr nach dem Zyklon in Mosambik umgesehen. Der Beliebtheit von Kreuzfahrtreisen können die Stickoxidskandale nichts anhaben. Ihre Nachfrage steigt und mit ihr die Zahl der Schiffe. Diese hochseetauglichen schwimmenden Städte wiegen meist über 150.000 Tonnen. Nur Containerschiffe sind noch schwerer. Rund 30 Jahre sind solche Meeresgiganten im Dienst, dann werden sie abgewrackt. Ein recht lukratives Geschäft, denn für das Metall bieten Händler noch zwischen 50 und 80 Millionen Euro, je nachdem, wo es zerlegt wird. Die höchsten Preise erzielt eine Reederei, wenn sie diese schwimmenden Altlasten an die Strände von Chittagong in Bangladesch fährt und dort abwracken lässt. Doch der Profit geht auf Kosten der Umwelt und der Arbeiter. Yvonne Koch berichtet.
Besonders bei Ebbe bietet sich an den Stränden von Chittagong ein beeindruckendes Bild. Dutzende von riesigen Hochseetankern, Container- oder Kreuzfahrtschiffen stecken da im Schlamm fest. Sobald das Wasser zurückgeht, kommen die Arbeiter. Hunderte von Männern klettern an Seilen die 70 Meter hohen Schiffe nach oben und zerlegen die Ungetüme von innen her. Der komplette Bug kippt plötzlich zur Seite, rutscht wie in Zeitlupe ab und bohrt sich dann wuchtig in den Schlamm. Dann kommen Arbeiter vom Strand her, sie ziehen armdicke Seile zu dem Schrottstück und dann ruckelt das langsam von einer Seilwinde gezogen an den Strand. Von einem kleinen Boot aus ist das gut zu beobachten. Und nur von da, denn es ist strikt verboten, die Shipbreaking Yards, also die Abwrackhäfen, zu betreten oder mit den Arbeitern zu reden. Trotzdem sind 2 von ihnen zu einem Treffen bereit. Sie riskieren dabei ihren Job und die Lebensgrundlage ihrer Familie. Kein Wunder also, dass Schumann angespannt wirkt, als er von seinem Arbeitstag erzählt, der zwischen 9 und 12 Stunden lang ist.
Meine Hauptaufgabe ist die mit dem Brennschneider. Das ist schon riskant. Man muss da höllisch gut auf sich aufpassen. Wir arbeiten aber nicht jeden Tag. Es liegt ja immer Roststaub und der Geruch von Gas in der Luft in den Abwrackzonen. Und das hält gesundheitlich kein Mensch 30 Tage im Monat durch. Und die Bezahlung liegt bei 350 Taka für 8 Stunden.
350 Taka, das sind 3,50 Euro. In den letzten 4 Jahren habe sich einiges verändert, meint Schumann.
Vorher haben wir tatsächlich in Lungi, also dem traditionellen Hüfttuch und Flipflops, gearbeitet. Aber kürzlich hat die Regierung ein Gesetz erlassen, dass wir das nicht mehr tragen dürfen. Also Helm und Schutzanzug sind jetzt Pflicht. Aber selbst wenn du den Schutzanzug trägst, geht das durch. Ich glaube halt, diese Overalls sind nicht die beste Qualität. Wir haben jetzt auch Brillen. Sonnenbrillen. Wir müssen halt nehmen, was sie uns ausgeben.
Sonnenbrillen bei Schweißarbeiten statt richtiger Schutzbrillen? Schumann lacht bitter. Richtige Schweißerbrillen könnten sie sich auch gar nicht leisten. Denn das Geld für die Schutzausrüstung werde vom Lohn abgezogen. Und überhaupt, die Arbeit sei so gefährlich, dass das ohnehin nichts nütze. Jederzeit könne ein Schiffstank explodieren oder andere Unfälle passieren.
Es gibt da zum Beispiel diese dicken Seile. Manchmal reißen die. Und wenn das passiert, ist das eine Katastrophe. Dann werden auf einen Schlag viele Menschen verletzt.
Jetzt schaltet sich Shahidul ein. Er wirkt etwas untersetzt, hat aber ebenfalls sehnige Oberarme. Beide arbeiten vor allem als Eisenschneider.
Wenn wir krank werden, dann gibt's keinerlei Unterstützung vom Betrieb. Nur wenn wir auf dem Gelände verletzt werden, also durch die Arbeit, die wir da machen, dann zahlt die Firma die Medikamente und die Arztkosten. Aber wenn wir ein Bein verlieren oder einen Arm, dann gibt's nur eine kleine Entschädigung für die nächsten paar Tage. Mehr nicht.
Viele internationale Hilfsorganisationen, Aktivisten und Anwälte versuchen mittlerweile, Druck auf die Regierung von Bangladesch und die Werftbesitzer auszuüben, um die lebensgefährlichen Arbeitsbedingungen beim Abwracken zu verbessern. Die Brüsseler NGO Shipbreaking Plattform ist eine der einflussreichsten unter ihnen. Sie sammelt Daten über Unfälle, die in den Werften in Südasien passieren. Aber Verbesserungen gäbe es nur wenige, meint Pressesprecher Nicola Molinaris.
Was die Zahlen für Unfälle in Bangladesch betrifft, ist die Situation immer noch inakzeptabel. Allein im Jahr 2019 sind 24 Arbeiter tödlich verunglückt. Das war die höchste Zahl seit 2009.
Es dauert etwa 3 Monate, bis 200 Arbeiter ein ausgedientes Schiff zerlegen. Und nahezu alles wird dann weiterverkauft und verwertet. Von der tonnenschweren Schiffsschraube bis zur kleinsten Metallniete. Ein Komplettrecycling also. Allerdings unter Bedingungen, die vor allem für Schiffe aus der EU verboten sind.
Es gibt Gesetze, die das Recycling für ausgediente Schiffe regeln. Die sind ja voller gefährlicher Substanzen. Deshalb gibt es Standards, die den Export von belasteten alten Schiffen, zum Beispiel nach Indien, Bangladesch und Pakistan, verbieten, weil die Schiffe dort direkt am Strand unter sehr gefährlichen Bedingungen auseinandergenommen werden.
Gefährlich nicht nur für die Arbeiter. Auch für die Umwelt. Denn in den Abwrackhäfen von Chittagong sickern unter anderem Schweröl, Asbest, Quecksilber, Blei oder hochtoxische Zinnverbindungen ungefiltert in den Schlick.
Reedereien beklagen oft, dass es so teuer sei, alte Schiffe auf saubere und sichere Art abzuwracken. Das stimmt aber nicht. Es ist nur weniger profitabel. Abwrackhäfen, in denen die Schiffe auf gefährliche Art an den Stränden von Südasien bearbeitet werden, können etwa $400 pro Tonne zahlen, während andere Häfen, wie zum Beispiel die in der Türkei, gerade mal zwischen $100 and $250 pro Tonne bieten.
Je größer also ein Schiff ist, desto größer ist der Gewinn beim Abwracken ohne Umwelt- und Sicherheitsauflagen. Für das Recycling in Bangladesch heißt das konkret 30 bis 40 Millionen Euro mehr Profit pro Schiff für eine Reederei. Deshalb landen auch immer noch illegal Schiffe aus der EU am Strand von Chittagong. Und die bengalischen Besitzer von Abwrackhäfen tun alles, damit das Geschäft lukrativ bleibt. Für alle. Nur nicht für Abwracker wie Shahidul, die täglich ihr Leben riskieren, wie übrigens auch schon sein Vater. Shahidul wünscht seinem 2-jährigen Sohn aber eine andere Zukunft.
Wenn mein Junge älter wird, will ich ihn nie bei den Abwrackhäfen sehen. Er soll nicht mal in die Nähe kommen. Ich möchte, dass er zur Schule geht. Ich will was Besseres für ihn.
Wie die Bestatter der Ozeanriesen in Bangladesch arbeiten, das schilderte uns Yvonne Koch. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.